Angst. Angstgefühle in ihren unterschiedlichen Ausprägungen wie Nervosität, Anspannung oder Beklemmung sind bei Selbstwertproblemen handlungssteuernd. Die Bewältigung von Angst in unterschiedlichen Situationen ist folglich auch der rote Faden dieses Hörbuchs. Trotzdem möchte ich in diesem Track auf diese Emotion noch einmal gesondert eingehen. Hierbei werde ich allerdings darauf verzichten, auf klinisch relevante Ängste wie etwa Panikattacken oder generalisierte Angststörungen näher einzugehen, weil dies den Umfang dieses Werkes überschreiten würde. Gleichwohl können Hörer und Hörerinnen, die unter krankheitswertigen Ängsten leiden, von den folgenden Ausführungen profitieren. Angst ist ein Gefühl, das immer in die Zukunft gerichtet ist. Man kann nur vor etwas Angst haben, nie hinterher. Hinterher, also nach dem angstauslösenden Ereignis, empfindet man Schmerz, Scham oder auch Erleichterung und Stolz. Das Gefühl der Angst hat den lebensgeschichtlichen Sinn, uns vor gefährlichen Situationen zu warnen und Vorsicht walten zu lassen. Somit ist Angst grundsätzlich ein sinnvolles Gefühl. Blöderweise empfinden wir jedoch und insbesondere Menschen mit Selbstwertproblemen auch häufig Angst in Situationen, die objektiv gesehen eigentlich nicht bedrohlich sind. Dies sind Situationen, in denen wir einen vermeintlichen Schaden an unserem Selbstwert, an unserem Ich oder etwas kritischer formuliert, an unserem Ego nehmen könnten. Ängste, die in Bezug auf unseren Selbstwert auftreten, drehen sich eigentlich immer um eine drohende Blamage und, beziehungsweise oder, um ein antizipiertes Versagen, das auch schlicht in Form einer persönlichen Zurückweisung empfunden werden kann. Wie bei all unseren Gefühlen spielt auch bei der Angst die innere Einstellung, die wir zu einer bestimmten Situation haben, die ausschlaggebende Rolle. Ein Ereignis löst nicht zwangsläufig Angst aus. Es sind meine Gedanken, die ich mir über das Ereignis mache, die die Angst oder Wut, Freude, Trauer etc. auslösen. Diese vorausgehenden Gedanken sind einem jedoch nicht immer bewusst, sodass wir häufig meinen, es sei das Ereignis an sich, das die Angst auslöste und nicht unsere Gedanken, die wir uns hierüber machten. Wenn Juliane sich beispielsweise vorstellt, sie müsste vor einem großen Publikum einen Vortrag halten, dann schlägt ihr Herz sofort höher und sie bekommt feuchte Hände. Diese körperliche Reaktion widerfährt ihr scheinbar ganz automatisch. Sie meint, es sei der Vortrag an sich und die vielen Zuhörer, die sie fürchtete. Das ist jedoch falsch. Tatsächlich flößt sie sich mit ihren eigenen Gedanken Angst ein. Wenn sie sich nämlich auf einer Bühne wähnt, denkt sie, das packe ich nicht. Ich werde rot und fange an zu stottern. Ich verliere bestimmt den Faden. Ich blamiere mich bis auf die Knochen. Diese Gedanken sind es, die sie stressen. Und nicht das Ereignis an sich. Wäre es nämlich das Ereignis an sich, dann müsste jeder Mensch Vortragsängste haben. Und das ist definitiv nicht der Fall. So gibt es Menschen, die dies nicht nur gelassen, sondern sogar mit Freude tun. Juliane macht sich mit ihren inneren Szenarien selbst Angst. Und dies macht sie so gründlich, dass sie ein entsprechendes Angebot ihres Chefs ablehnt und sich einen beruflichen Aufstieg verbaut. Patrick hingegen hat kein Problem bei der Vorstellung, einen Vortrag zu halten und übernimmt den Job. Patrick hat sich ein sehr männliches Selbstbild zurechtgelegt, in dem Ängste wenig Platz haben. Patrick meint, er packt es lässig. Er macht sich für den Vortrag lediglich ein paar Notizen, weil er zum Publikum freisprechen möchte. Das findet er souveräner. Er kennt sich in seinem Sachgebiet gut aus. Ein Stichwortzettel müsste genügen, so denkt er. Als er dann jedoch auf der Bühne steht und die Scheinwerfer auf ihn gerichtet sind, wird ihm plötzlich ganz weich in den Knien und sein Herz fängt an zu rasen. Plötzlich jagen ihm Horrorszenarien durch den Kopf. Ihm könnte die Stimme versagen. Er bekäme einen totalen Blackout. Sein Chef hielte ihn für eine Niete und so weiter. Am liebsten würde er abhauen. Er widersteht diesem Impuls jedoch und kämpft sich mehr schlecht als recht durch seinen Vortrag. Diese Panne wäre leicht zu vermeiden gewesen, wenn Patrick sich vorher eingestanden hätte, dass er nicht ganz so cool ist, wie er es gern wäre. Dann hätte er sich nämlich besser vorbereitet. Juliane war sich nicht hinreichend bewusst, dass sie sich mit ihren eigenen Gedanken, die um Versagen und Blamage kreisten, verrückt gemacht hat, während Patrick aufgrund seines aufgesetzten Selbstbildes des coolen Typen seine Ängste und die zugrunde liegenden Gedanken von vornherein so weit abgeblockt hat, dass er sie im Vorfeld gar nicht bemerkte. In der akuten Situation brachen sie dann jedoch umso mächtiger durch. Mit seinen Ängsten umzugehen lernen heißt, seine Ängste zu akzeptieren. Und dies bedeutet, sie als einen Teil von sich anzunehmen. Je stärker ein Mensch seine Ängste verachtet und innerlich verdammt, desto lauter werden sie. Denn mit dieser feindlichen Haltung wird die Angst noch geschürt. Der Betroffene leidet dann nämlich doppelt. Zum einen ist da seine Grundangst, beispielsweise einen Vortrag zu halten, und zum anderen wird diese noch durch seine Einstellung zu sich selbst verschärft, nämlich sich seiner Angst zu schämen. So paradox es klingen mag, es ist wichtig, ein entspanntes Verhältnis zu seinen Ängsten zu entwickeln. Es hilft, wenn man seine Angst akzeptiert, ihr ins Gesicht sieht und sie quasi einlädt, einen zu begleiten. Durch diesen wohlwollenden und freundlichen Umgang mit der Angst geht man wohlwollend und freundlich mit sich selbst um. Und eben diese Selbstannahme ist die gedeihlichste Voraussetzung, um seine Ängste zu besänftigen. Neben dieser grundsätzlichen Annahme ihrer Angst hätten sowohl Juliane als auch Patrick noch spezifische Maßnahmen ergreifen können, wenn sie sich Folgendes bewusst gemacht hätten. Erstens, da gibt es die Situation X, also hier einen Vortrag vor einem großen Publikum halten. Zweitens, wie fühle ich mich bei dieser Vorstellung? Und drittens, warum fühle ich mich so, beziehungsweise mit welchen Gedanken mache ich mir diese Gefühle? Es gilt also, die Gedanken zu identifizieren, die mir Angst einjagen. Wenn ich mir diese bewusst mache, dann kann ich ihnen gezielt entgegenwirken. So hätte Juliane ihren Gedanken wie folgt begegnen können. Erstens. Ich werde rot und fange an zu stottern. Tatsache ist, dass Erröten eine unwillkürliche Reaktion ist, die man willentlich nicht kontrollieren kann. Frage. Ist es aber wirklich so schlimm, rot zu werden bei einem Vortrag? Die meisten Menschen kennen Vortragsängste und werden das wahrscheinlich ganz sympathisch oder zumindest gar nicht so schlimm finden. Juliane hätte also ihr Erröten akzeptieren können. Zum Beispiel durch den Satz, dann werde ich eben rot. Solange mein Vortrag darunter nicht leidet, ist es doch eigentlich egal. Ich stehe zu meiner Aufregung. Das Stottern hingegen wäre in ihrem Fall eine Frage der Atemtechnik. Wenn wir aufgeregt sind, neigen wir dazu, das Ausatmen zu vergessen. Dadurch kommen wir leicht ins Japsen und dies kann dann zum Stottern führen. Hier hätte Juliane trainieren können, regelmäßig ein- und auszuatmen, wenn sie nervös ist. Zudem hätte sie ihren Vortragsängsten entgegenwirken können, indem sie den Vortrag laut übt und ihn mindestens einmal vor Freunden oder ihrer Familie hält. Hierdurch würde ihr der Vortrag nicht nur lesend, sondern auch hörend vertraut. Dies beruhigt beim Auftritt. Zweitens. Ich verliere bestimmt den Faden. Hier wäre Juliane mit etwas Nachdenken wahrscheinlich zu dem Ergebnis gekommen, dass sie bei einer guten schriftlichen Ausarbeitung kaum den Faden verlieren kann. Schließlich braucht sie sich nur an ihre Aufzeichnungen zu halten. Sofern man sehr gut vorbereitet ist, kann man nämlich im Falle äußerster Nervosität bei einem Vortrag auch auf Autopilot schalten. Dies bedeutet, dass man seinen Vortrag so gut kennt, dass man trotz des inneren Trommelfeuers aus nervtötenden Gedanken weiterreden kann. So wie man auch eine Routineaufgabe in geistiger Abwesenheit erledigen kann. Drittens. Den Gedanken, ich packe das nicht, beziehungsweise ich blamiere mich bis auf die Knochen, hätte sie schon durch die Entkräftung der Gedanken 1 und 2 reichlich an Schärfe genommen. Angst ist ursächlich immer an ein Gefühl der Hilflosigkeit geknüpft. So meint man der Angst und ihren Symptomen wie Zittern, Schwitzen, Erröten und infolgedessen Versagen nicht ausweichen zu können. Man fühlt sich seiner Angst ausgeliefert. Dies hängt damit zusammen, dass unser Gehirn eigentlich nur steinzeitliche Methoden kennt, um auf Angst zu reagieren: Flucht, Angriff oder Todstellen. Da es in unserem zivilisierten Leben jedoch oft nicht möglich ist, auf eine dieser drei Wege zurückzugreifen, ohne das Gesicht zu verlieren, müssen wir uns in angstbesetzten Situationen überlegen, wie wir unserer gefühlten Hilflosigkeit mit anderen Strategien als der Neandertaler begegnen können. Machen Sie sich also bewusst, wovor Sie ganz konkret Angst haben und wie sie den angsteinflößenden Gedanken und inneren Bildern, die sie sich zu dieser Situation machen, ebenso konkret entgegenwirken können. Hier können ganz gezielte Maßnahmen wie im eben genannten Beispiel greifen, aber auch allgemeine, die auf viele Situationen passen. Sie könnten beispielsweise darauf achten, dass Sie Ihre innere Kamera nicht auf sich selbst, sondern auf das Publikum richten, wie ich es bereits im Track 95, Smalltalk, beschrieben habe. Sehr hilfreich kann es auch sein, sein inneres Kind an die Hand zu nehmen und es durch ermunternde und tröstende Worte zu beruhigen, wie Sie dies bereits im Track 58, Nehmen Sie Ihr inneres Kind an die Hand, kennengelernt haben. Ein wirkungsvoller Trick ist auch, das innere Bild, das Sie sich von der Situation machen, zu verändern, indem Sie die anderen Menschen bzw. Ihr Gegenüber vor Ihrem inneren Auge in Sonnenlicht tauchen. Manchen hilft es aber noch mehr, wenn Sie sich Ihr Gegenüber auf dem Klo vorstellen. Egal wie, durch derartige Visualisierungen nimmt man der Situation etwas an ihrer Bedrohlichkeit. Die Übungen Moment der Könnerschaft und die innere Kraftquelle, die ich bereits in Track 75, Übungen zum Kraftauftanken, vorgestellt habe, sind ebenfalls hilfreich, um sich etwas aus seiner gefühlten Hilflosigkeit hinsichtlich seiner Angst zu befreien. Wie ich schon erwähnt habe, spielt bei Ängsten immer die Überlegung, was im schlimmsten Fall passieren kann, eine wichtige Rolle. Denn wir denken die Antwort auf diese Frage häufig nicht zu Ende. Ich hatte einmal einen jungen Polizisten in Psychotherapie, der zwanghafte Ängste mit einhergehenden Panikattacken entwickelt hatte, bei der Vorstellung, er könnte versehentlich ein Verkehrsdelikt begehen und dies nicht bemerken, sodass ihm schließlich Fahrerflucht unterstellt würde. Diese Ängste verleiteten ihn immer öfter dazu, rechts ranzufahren und sein Auto sorgfältig auf Unfallspuren zu untersuchen. Zudem traute er sich immer seltener, in seiner Freizeit Auto zu fahren. Im Gespräch mit ihm fand ich keinen Anhaltspunkt aus seiner Kindheitsgeschichte, der auf tiefer liegende, verborgene Ängste hingedeutet hätte, wie beispielsweise eine generelle Angst, die Kontrolle zu verlieren. Es schien tatsächlich so zu sein, dass sich seine Phobie auf dieses eine Thema begrenzte. Ich fragte ihn schließlich, was denn im schlimmsten Fall passieren könnte. Und er antwortete prompt, dass ich meinen Job verliere. Daraufhin fragte ich ihn, und dann? Er schauderte regelrecht bei dieser Frage. Er hatte sich noch nie getraut, sich diesem Gedanken zu stellen. Plötzlich entspannte er sich jedoch und strahlte, das werde ich auch überleben. Dann mache ich eben etwas anderes. Ruckartig war die Angst von ihm abgefallen. Und er beschloss, sofort in sein Auto zu steigen und durch die Gegend zu fahren. Ich stärkte ihn in diesem Entschluss und versicherte ihm, dass er jederzeit einen weiteren Termin haben könne, falls er noch Bedarf verspüre. Das war offensichtlich nicht der Fall. Ich habe nie wieder etwas von ihm gehört. Einer Klientin, die unter Vortragsängsten litt, habe ich die Worst-Case-Frage auch einmal gestellt. Und sie antwortete, das Schlimmste, was mir passieren könnte, wäre, dass ich weinend aus dem Saal geführt werden muss. Daraufhin fing sie schallend an zu lachen, weil sie dieses Bild so komisch fand. Wenn sie nervös ist vor einem Vortrag, dann stellt sie sich diese Szene vor und muss dann jedes Mal wieder grinsen. Humor kann oft eine heilsame Wirkung haben. Ganz entscheidend ist, dass man sich seinen Ängsten stellt. Vermeidung der angstauslösenden Situationen führt zwangsläufig in einen Teufelskreis, weil man durch die Vermeidung nicht die heilende Erfahrung machen kann, dass man seine Angst letztlich bewältigen kann. Im Gegenteil. Durch die Vermeidung bauen sich immer mehr Ängste auf. Deswegen ist es notwendig, sich zu konfrontieren. Und zwar so lange, bis die Angst schweigt. Ein Angstanfall hält nämlich höchstens eine halbe Stunde lang an. Danach hat der Körper alle Stresshormone wie Adrenalin und Cortisol ausgeschüttet. Die Speicher sind leer. Ich selbst leide übrigens unter einer ganz dämlichen Angst. Mir zittern die Hände, wenn ich irgendjemandem, selbst einem Freund, etwas auf dem Klavier vorspielen soll. Alle beruhigenden und positiven Gedanken, die ich mir zu dieser Situation mache, sind ziemlich wirkungslos. Sie helfen mir ebenso wenig weiter wie die Einsicht, dass ich am Klavier einfach zu ehrgeizig und mithin peinlicherweise auch zu eitel bin. So sehr fühle ich mich meinem unwillkürlichen Händezittern ausgeliefert. Auch der Gedanke, was im schlimmsten Fall passieren kann, beruhigt mich in diesem Fall nicht. Denn der schlimmste Fall wäre, völlig zu versagen. Und das finde ich tatsächlich schlimm. Und zwar gerade auch deshalb, weil diese Angst im Vergleich zu anderen Ängsten so lächerlich ist. Und dann bin ich auch noch Psychologin. Was sollen denn die Leute denken? Am Klavier versagen bei mir also alle ansonsten so hilfreichen Strategien. Und da bleibt mir nur noch eine Wahl. Ich zwinge mich zum Vorspielen. Und zwar genau so lang, bis sich die Angst legt. Spätestens nach einer halben Stunde tut sie dies nämlich. Und dann kann ich mit ruhigen Händen spielen. Bis dahin müssen meine lieben Freunde mein Versagen aushalten.